Muskeln haben einen Stoßdämpfereffekt. Muskeln bewegen Gelenke, sie stabilisieren Gelenke, sie kontrollieren und führen Gelenke. Und wenn ich eine ausreichend gute Muskulatur habe, die harmonisch ausgebildet ist, dann wird das Gelenk in jeder Position optimal geführt, belastet und vor allen Dingen auch reguliert. Es passiert nichts. Auch wenn äußere Kräfte auftreten, von links, von rechts, von oben oder von unten, es ist immer stabil. Und so soll es sein.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Da sind wir wieder. Anja Mattis und Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Ingo, sag mal, du mit deinem gut durchtrainierten Körper, kennst du das eigentlich auch, dass deine Gelenke am frühen Morgen schmerzen, nachdem du sie lange nicht bewegt hast?
Ich würde es nicht Schmerzen nennen, aber die sind nicht so geschmeidig und so beweglich, wie sie normalerweise wären. Und ich brauche schon ein paar Minütchen auch, bis ich erst die Muskeln aufgeweckt habe und dann, dass die Gelenke auch wieder geschmeidig werden. Ich stachse am Anfang so ein bisschen wie so ein Storch im Salat durch die Gegend. Das ist auch ganz normal, glaube ich, bei mir im Alter.
Und welche Gelenke machen es dir dann besonders schwer?
Ja, meine geschundenen Gelenke sind nochmal Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüftgelenk. Ich bewege mich natürlich im Sport immer auf diesen Gelenken primär fort. Und das sind diejenigen, die am meisten ja auch bisher unter meinem Leben gelitten haben.
Welche gezielten Übungen helfen direkt nach dem Aufstehen, damit die Gelenkschmiere wieder dünnflüssiger wird?
Schön, dass du das so gesagt hast. Das ist nämlich der eigentliche Grund, dass wenn wir morgens aufstehen, ist alles, gerade was die Viskosität betrifft, der Flüssigkeiten eben deutlich reduziert. Und das Einfachste ist, man fängt vor dem Aufstehen an. Und das, was ganz einfach ist, kann jeder auch nachvollziehen. Wir fahren Luftfahrrad im Bett. Das heißt also, wir machen eine Tretbewegung, quasi so, als wenn wir mit dem Fahrradpedal agieren würden. Und das trainiert sofort und verändert die Viskosität, letztendlich im Kniegelenk insbesondere und auch im Hüftgelenk. Also Luftfahrradfahren ist eine ganz einfache Übung für die großen Gelenke der unteren Extremität.
Kennst du denn auch bestimmte Hausmittel, die bei steifen Gelenken am Morgen helfen können?
Ja, man sagt natürlich erst einmal, dass Magerquark hilft, weil es kühlt, das ist das eine. Und eher Gemüsebauern ansässige Menschen, die sagen auch, dass eine Kohlwickel hilft. Ja, also das ist in der Tat so, dass also auch hier ja so ein paar antientzündliche, antioxidative Prozesse ablaufen sollen. Aber ich bin immer eher für Magerquark.
Wie beugen wir Gelenkschmerzen vor? Auch in dieser Folge lautet die Zauberformel, kleine kurze Bewegungen bewirken immer wieder Großes in unserem Körper. Wir stellen Quickies für starke und fitte Gelenke vor. Was bringen sie uns? Welche gibt es? Zum Beispiel für das Handgelenk, die Schulter, das Knie und das Fußgelenk. Doch erst einmal die Frage, was gibt es zu bedenken, damit unsere Gelenke überhaupt funktions- und leistungsfähig bleiben?
Es gibt Gelenke, die können in allen Richtungen sich bewegen. Es gibt Gelenke, die können nur in einer Richtung sich bewegen. Und es gibt sehr verschiedene. Aber allen ist eins gemeinsam. Das sind zwei Knochenanteile in der Regel. Manchmal auch mehr, aber in der Regel zwei. Nehmen wir mal das große Kniegelenk, Unterschenkel und Oberschenkel. Ganz grob unterschieden. Wobei das auch unten schon über mehrere Knochen natürlich passiert. Diese sind von einem Knorpel überzogen. Und dieses Gelenk ist dann ummantelt in der Regel von einer Gelenkkapsel, die so ein wenig schützt und sichert. Und auch die hat eine wichtige Funktion für das Gelenk. Was passiert? Dass durch Nichtnutzung oder durch Überlastung, beides ist möglich, eine Über- oder Unterforderung, in der Regel das Gelenk deswegen Probleme macht, weil der Knorpel Schaden nimmt. Der Knorpel ist nämlich dafür da, den Knochen zu schützen. Das merken wir aber nicht. Solange, bis der Knorpel komplett weg ist an einer Stelle, dann kommt der Druck eben nicht mehr auf den Knorpel, sondern direkt auf den Knochen. Es entsteht eine Knochenglatze, so heißt das. Und diese Knochenglatze ist auch noch kein Problem, aber dann wird der Druck so groß, dass der Knochen einbricht. Und dann haben wir ein Problem, weil dann entwickeln sich Entzündungen. Das heißt, das Gefährliche und das Problematische ist, dass wir eine Degeneration des Knorpels gar nicht merken und somit quasi die Schutzfunktion für den Knochen irgendwann so versiegt, dass wir dann die Probleme bekommen. Das ist das eine.
Wie können wir uns denn den Knorpel überhaupt vorstellen?
Es gibt verschiedene Typen an Knorpel. Mhm. Wir reden jetzt aber auch über den Gelenkknorpel. Den übersetzen wir mit dem Begriff auch Hyalinerknorpel. Warum heißt der Hyalin? weil der Wasser bindet. Wenn der Wasser bindet, hat er einen großen Vorteil. Er ist wie so ein Wasserkissen. Er wird elastischer, er wird belastbarer. Und wenn ich mich bewege, dann saugt quasi der Knorpel Wasser auf und deswegen hängt der Knorpel am Tropf der Bewegung. Er wird blau schimmern wie das Wasser der Arktis und wird dadurch belastbarer. Wenn wir 20 Kniebeugen machen, dann ist sofort der Knorpel dicker, größer, voluminöser geworden, weil Wasser eingelagert wird. Bei einem nicht bewegten Gelenk trocknet der Knorpel quasi aus, weil er kein Wasser bindet, ist auch nicht mehr blau schimmernd, der sieht gelblich so fad aus und wenn man da reinschneidet oder drauf drückt, der ist weder elastisch, der ist ganz spröde, wie so ein altes Stück Holz. Aber ein schöner, schimmernder, blauer, das ist ein ganz intakter Knorpel, der letztendlich dann auch die Belastung aufnimmt. So. Was heißt also, dass wir erstmal auf die gelenkigen Strukturen schauen müssen, Knochen und Knorpel. Beides müssen in einer Harmonie laufen. Darüber hinaus, ich komme mal kurz zur Gelenkkapsel, das gehört nämlich auch zum Gelenk, weil das Gelenk ist ja nicht durchblutet. Die Knochenstrukturen und Knorpelstrukturen sind ja nicht durchblutet. Deswegen ist die Gelenkkapsel so wichtig. Denn die Blutgefäße gehen alle bis zur Gelenkkapsel, die das Gelenk umschließt, wie so ein Mantel. Bis dahin kommen die Nährstoffe. Und dann darunter liegt Gelenkflüssigkeit, die sogenannte Synovia, so heißt diese Gelenkflüssigkeit. Und diese überträgt quasi die über die Gelenkkapsel zum Gelenk gebrachten Nährstoffe, Vitalstoffe und das Wasser, zieht es quasi dann in den Knorpel hinein und ernährt es. Das heißt, die Synovia, das ist das, was wir morgens spüren, die so ein bisschen klebriger ist, die ist eben von mit Wasser gebunden und die müssen wir wieder beweglich halten. Das heißt also, dass auch die Gelenkkapsel immer mitgedacht werden muss, als quasi der Lieferant, der Kühlschrank des Gelenkes, so kann man es beschreiben. Wenn ich ihn denn aufmache, heißt hier, wenn ich mich denn bewege, stellt er die Energie und die Nährstoffe zur Verfügung, die der Knorpel für seine Gesundheit benötigt.
Und warum müssen die Muskeln rundherum mitgedacht werden?
Muskeln haben einen Stoßdämpfereffekt. Muskeln bewegen Gelenke, sie stabilisieren Gelenke, sie kontrollieren und führen Gelenke. Und wenn ich eine ausreichend gute Muskulatur habe, die harmonisch ausgebildet ist, dann wird das Gelenk in jeder Position optimal geführt, belastet und vor allen Dingen auch reguliert. Es passiert nichts. Auch wenn äußere Kräfte auftreten, von links, von rechts, von oben oder von unten, es ist immer stabil. Und so soll es sein. Das heißt, es kommt keine unnötige negative Kraft in das Gelenk hinein, weil die Muskulatur als Stoßdämpfer das eben abfängt.
Ja, dann kommen wir doch mal direkt zu den Quickies. Fangen wir mit dem Handgelenk an. Also nicht ganz aus Uneigennützigkeit, da ich ständig mit der Computermaus unterwegs bin, schmerzt vor allem meine rechte Hand in der Handfläche immer wieder. Woran liegt das?
Es gibt Krankheiten, Probleme oder Beschwerden, die wir früher in der Tat nicht kannten. Das ist der Handy-Nacken, ja, weil man immer nach unten schaut. Klassisch dafür, die Muskulatur ist überlastet, die Halswirbelsäule überlastet. Und auch so etwas Überlastungsmäßiges haben wir im Bereich des Handgelenks, den sogenannten Mausarm. Und gerade wenn du viel mit der Maus arbeitest, hast du ja immer eine einseitige Beanspruchung. Erstens hältst du die Hand immer so komisch von der Position her, so immer so nach oben abgewinkelt. Die Muskulatur muss total arbeiten. Eine völlig unphysiologische Position. Dann arbeitest du immer mit einem oder mit zwei Fingern nur. Die anderen ruhen. Und genau das führt zu einer Überlastungsreaktion. Geht sogar so hoch, dass es bis zum Ellbogen Auswirkungen haben könnte. Und da gibt es eine kleine Entzündung letztendlich durch die Dauerbelastung der Muskulatur des Unterarmes. Ja, das ist eine klassische Überbeanspruchungsreaktion. Der Körper kann sich nicht anders helfen, als er sagt dir eben mit dem Schmerz, hör mal auf, Anja.
Welche Bewegungen helfen mir dann?
Dehnung, Versorgung. Es ist so, dass ich erst einmal jeden Finger nehme, dann ihn dehne, kreise. Dehne heißt also sowohl zur Handfläche zu ziehen, als auch zum Handrücken zu ziehen, am besten jeden Finger einzeln. Wirklich dann auch in die Entspannung hineinbringe und ruhig 20, 30 Sekunden halten, weil wir merken ja, dass an der Hand relativ wenig Muskulatur ist, das Sehnengewebe. Und wenn wir Sehnengewebe haben, braucht das immer einen längeren Dehnreiz, weil es eben nicht so gut durchblutet ist, wie Muskelgewebe beispielsweise. Und dementsprechend muss der Dehnreiz einfach ein anderer sein. Wir können auch Zusatzgeräte nehmen, wie so einen kleinen Igelball, der mir auch so ein bisschen Wahrnehmungsprozesse, oder einen kleinen Tennisball, den ich ein bisschen knete. Auch Klavier spielen, also Instrumente spielen, auch da jeden Finger einzeln, schön beweglich alles halt. Auch das erhöht den Stoffwechsel und forciert eben Heilungsprozesse. Also mit der Hand zu arbeiten und nicht in einer starren Position fixieren, das ist so ein bisschen das Motto, Entlastung herbeiführen.
Wer hätte das gedacht?
Dann kommen wir zum Schultergelenk. Warum gilt es eigentlich als komplexestes Gelenk unseres Körpers?
Ja, es ist deswegen blöd konstruiert, weil es so viel können muss. Es hat ja eine ganz kleine Gelenkpfanne und einen wahnsinnig großen Oberarmkopf. Das heißt also, Oberarmkopf und Pfanne passt gar nicht so unmittelbar zusammen. Deswegen hat die Anatomie sich was überlegt. Es gibt eine Gelenklippe, Labrum genannt. Und dieses Labrum ist um die Pfanne herum noch gelegt und das vergrößert so ein wenig die Größe der Pfanne, sodass immer der Oberarmkopf einigermaßen in der richtigen Position, also in der Gelenkpfanne steht. Darüber hinaus ist es sehr gut gesichert. Wir haben viele Muskeln, die da sind. Wir haben eine Sehnenplatte aus der Rotatorenmanschette, die da oben drüber liegt, das Gelenk so ein bisschen stabilisiert. Aber es hat eben so unheimlich viele Bewegungen. Nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, kann 360 Grad sich nach vorn und hinten drehen. Und das macht das Gelenk so komplex. Da ist das Schulterblatt noch mitzudenken, das Schlüsselbein. Es ist eben nicht nur ein Gelenk, sondern es sind viele, die diese Schulterbewegung möglich machen. Und nur wenn alles harmonisch miteinander läuft, wird das Gelenk auch vernünftig funktionieren und der Oberarmkopf richtig in der Pfanne stehen. Denn das ist das Wichtigste. Die wichtigste Aufgabe über Übungen ist es, den Oberarmkopf in der Pfanne zu zentrieren. Der darf weder hoch, noch unten, noch nach rechts, noch nach links gezogen werden. Der muss in der Mitte stehen.
Ah, okay. Dann nutzt gleich mal Übungen, bitte.
Es gibt eine ganz einfache Übung. Man legt den Oberarm an. Ja, beugt im Ellbogengelenk 90 Grad und nimmt beispielsweise einen Gegenstand in die Hand oder man nimmt einen Gummizug und zieht quasi die Hand dann zum Bauch oder in die andere Richtung eben vom Körper weg. Man trainiert dabei Innenrotation nach innen zum Bauch oder die Außenrotation weg vom Körper. Und dieses hilft der Muskulatur, die Rotatorenmanschette zu trainieren, Innen- und Außenrotation, das sind vier Muskeln. Und das bedeutet eben, wenn diese nicht in optimaler Harmonie funktionieren, dann habe ich eine Dezentralisierung des Oberarmkopfes und dann habe ich bei vielen Bewegungen ein Problem. Zum Beispiel, wenn der Oberarmkopf zu hoch steht, dann empfinden wir immer so ein Impingement, ein Engpass-Syndrom. Das Engpass-Syndrom führt immer dazu, dass insbesondere dann, wenn ich den Arm hochhebe, wird eine Sehne gequetscht. Und das führt dann zu Schmerzen beispielsweise, weil der Oberarmkopf zu hoch steht, schlägt also quasi die Sehne unter das Schulterdach, wird dann vom Oberarmkopf noch gequetscht. Und das haben eben viele Menschen, weil der Oberarmkopf zu hoch steht. Ja, deswegen, der muss runter. Und da gibt es noch eine weitere Übung, die ich auch empfehlen könnte. Wir nehmen eine Wasserflasche in die Hand, ziehen den Oberarm nach hinten, hinter den Körper, haben die Flasche in der Hand und dann beugen und strecken wir quasi mit der Flasche im Ellbogengelenk, machen wir eine Aufwärts- und Abwärtsbewegung und dadurch trainieren wir eine Muskulatur, deren Sehne über den Oberarmkopf läuft. Und wenn wir den Muskel trainieren, zieht quasi diese Sehne und der Muskel die Oberarmköpfe wieder nach unten und dadurch wird der Spalt wieder größer.
So beuge ich dann auch quasi bestimmten Leiden vor. Frozen Shoulder zum Beispiel.
Ja, eine Frozen Shoulder ist letztendlich eine nicht mehr bewegungsfähige Schulter, eingefroren, denen fehlt ein paar Möglichkeiten. Da siehst du vielleicht auch, wie einfältig der Körper letztendlich ist. Wenn du eine Schulter zum Beispiel inaktivierst, du hast ein Problem, dann legst du sie ja in der Regel Ellbogen am Körper an, mit Ellbogen gebeugt und Oberarm und alles nach innen gerichtet. Was nicht mehr geht, ist alles nach außen, die Abduktion, die Außenrotation, weil eben die Kapsel in verschiedenen Richtungen sichert. Und so ist egal, welche Erkrankung du hast, auch bei der Frozen Shoulder, ist immer das gleiche Bewegungsbild. Ich komme nicht mehr nach außen, ich kann nicht mehr nach außen rotieren, ich bin flektiert und innen rotiert. Und das ist eben ja dann die typische Symptomatik, dass einige Bewegungsqualitäten fehlen. Und die gilt es wieder zu erarbeiten. Und das geht immer nur, indem ich täglich am besten alle Bewegungen ausübe. Und wenn du mich fragst, was ist die beste Übung, ein Quickie für das Schultergelenk, dann ist es die Windmühle. Das heißt, die 360-Grad-Bewegung vorwärts und rückwärts den Arm drehen. Nach vorne und hinten, weil das erhöht die Durchblutung, die Versorgung, walkt schön die Kapsel wieder durch. Das sollte täglich jedermann machen. Einfach mal so zwischendurch fördert es einfach, dass auch die Überkopfbewegungen weiterhin möglich sind. Denn die werden in der Zukunft unseres Alters einfach Probleme machen.
Da knackt und knirscht es dann, wenn ich diese Übung mache. Ist das eigentlich schlimm, wenn Gelenke knacken?
Es kann ja unterschiedliche Gründe haben, aber in der Regel ist das nicht schlimm. Das ist häufig bei unterschiedlichen anatomischen Strukturen einfach so gegeben. Aber wenn es Reibungsgeräusche gibt oder wenn du in bestimmten Positionen Limitationen, also bei Einschränkungen, dann ist es schon eher ein Problem. Was Knacken alleine, das ist noch kein Problem.
Im Zentrum unseres Körpers liegt unser Hüftgelenk. Steckt in unserer Hüfte damit auch unser wichtigstes Gelenk? Und welche Schwerstarbeit leistet unsere Hüfte eigentlich?
Ja, nicht umsonst wird die Hüfte ja auch am meisten, was Endoprothetik betrifft, operiert. Mhm. Ja, wir haben ja mehrere hunderttausend an Hüftprothesen, die wir jedes Jahr neu in Deutschland einsetzen. Wir sind zwar da federführend in Europa, offensichtlich scheinen wir das Land mit den meisten Hüftproblemen zu sein, aber in der Tat ist die Hüfte im Zentrum quasi unseres Körpers angesiedelt. Es hat auch am meisten zu tragen. Von unserem Körpergewicht beispielsweise. Ja, da, wenn man da mal Messungen macht, dann gibt es so Dehnmessstreifen, die du auf den Knochen setzt und dann taucht schon das Mehrfache an Körpergewicht auf. Beim Stehen das Einfache natürlich und selbst wenn du gehst, geht es unheimlich hoch. Und wenn du springst und hüpfst, geht es auch mal auf das 2- bis 3-fache des Körpergewichtes, was dieser Knochen aushalten muss, je dynamischer. Und wenn man mal so überlegt, dass bei einer Gehstrecke von vielleicht, nehmen wir mal 10.000 Schritte, wird es 10.000 Mal bewegt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, 10.000 Schritte heißt 10.000 Mal das Hüftgelenk bewegt und das vielleicht bei einem hohen Körpergewicht, da kann man schon sagen, das ist manchmal eine Belastung von mehreren hundert Kilo, die jedes Mal auf das Gelenk einwirkt. Das summiert sich dann zu Tonnen, die natürlich einerseits, wenn es denn richtig ausgeführt wird, erstmal gut sind. Mhm. Biomechanisch ist ja ein Reiz auch eine positive Belastung. Es darf nur nicht, dann haben Sie wieder bei der Muskulatur, Stoßdämpfer, Führung beispielsweise und. Es muss nur eine vernünftige Gelenkbewegung stattfinden, dann ist das auch nicht so schlimm. Denn die meisten Probleme der aktuellen Zeit resultieren nicht aus der Überforderung eines Gelenkes, sondern aus der Unterforderung. Die ganze sitzende Lebensweise, die immer gebeugte Haltung im Kniegelenk und Hüftgelenk. Ja, kann man sich vorstellen, wenn wir immer die ganze Zeit sitzen, ist das Kniegelenk immer gebeugt, immer in einer Position, die Druck auch ausübt. Und dann wird die Kapsel steifer.
Und die auch nicht natürlich ist.
Und die Muskulatur wird immer schwächer. 90% der Gelenkprobleme resultieren aus einer Unterforderung, Unterversorgung, die daraus sekundär resultiert und nur 5-10% ist wirklich, wie beispielsweise im Sport, eine Überforderung der jeweiligen Struktur. Ich bekomme ja auch häufig immer gesagt, hör mal, Frohböse, schadet eigentlich Laufen zum Beispiel nicht? Ja, den Gelenk, da kann ich sagen, nein. Es schadet in der Regel nicht, wenn ich es denn richtig mache, das richtige Schuhwerk habe, den richtigen Untergrund habe, die richtige Muskulatur habe, ganz im Gegenteil sogar. Wenn wir uns Läufer und Läuferinnen anschauen, haben sie einen deutlich dickeren Knorpel mit einer größeren Fläche und einem größeren Volumen, fast doppelt so dick und so groß wie der Knorpel eines untrainierten Menschen. Weil Knorpel ist anpassbar.
Wie misst man den eigentlich?
MRT macht es möglich, Bilder, auch CT. Röntgen ist immer so ein bisschen annähernd nur, macht man aber, weil man optisch das ganz gut kontrollieren kann. Wir haben große Versuche gemacht, wie verändert sich Knorpel zum Beispiel, wenn ich regelmäßig körperlich aktiv bin, mit Schwerkraftreduktion. Und da sieht man, dass Wachstumsprozesse sehr schnell einzuleiten sind. Auch Knorpel kann wachsen, ja? Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung leider. Er kann auch verschwinden.
Jetzt waren wir ja noch bei der Hüfte stehen geblieben und dazu würde ich auch gerne noch ein paar schnelle Übungen von dir wissen.
Ja, verstehe ich. Also es gibt ja große Hüftmuskeln. Das ist ja hinten, der Gluteus ist ja der größte, ne? Der größte Muskel. Den trainieren wir beispielsweise durch die Kniebeuge, hinsetzen, aufstehen, eine klassische Übung, Streckbewegung im Hüftgelenk. Zweitens, die kleinen Hüftmuskeln, die an der Seite insbesondere liegen, das ist der kleine Gluteus und der mediale Gluteus, die trainieren wir insbesondere durch eine sogenannte Abduktion. Das heißt also, ich stehe aufrecht und spreize das Bein zur Seite und dann wieder zurück. Dadurch trainiere ich quasi, weil es der kleine Muskel ist, mit der großen Extremität, gerade wenn ich das Bein gestreckt habe, kann ich im Stehen machen oder kann man auch morgens direkt im Liegen machen. Ich lege mich auf die Seite, beide Beine liegen aufeinander und ich hebe das obere Bein leicht nach oben an. Fußspitze angezogen, lege es wieder ab. Hoch, runter, wird man sofort merken, trainiert man die Hüftmuskulatur, die seitliche. Auch die Vorderseite sollte trainiert werden des Hüftgelenkes. Da ist der Musculus psoas sehr wichtig, der ganz kleine Scharniermuskel, der eben Oberkörper und Unterkörper verbindet. Übung, wir setzen uns aufrecht hin und heben den Oberschenkel eines Beines an und lösen ihn von der Sitzfläche. Halten 10 Sekunden, legen es wieder ab. Und da werden wir schnell merken, dass dieser kleine Muskel ziemlich schnell überfordert wird. 10 Sekunden Halten eines schweren Beines von einer kleinen Muskulatur ist hoch beanspruchend. Also sollten wir regelmäßig tun, Training quasi dieses wunderbaren Scharniermuskel Psoas. Wer das nämlich nicht kann, hat einen zu schwachen Psoas.
Stimmt das wirklich?
Nach einer US-Studie wird die Hüfte mit Laufschuhen um 54% stärker belastet als barfuß. Das Knie noch um rund 37%. Ist Barfußlaufen wirklich gesünder für unsere Gelenke?
Würde ich sagen, ja. Wobei man das können muss. Und das haben wir natürlich aufgrund dessen, da wir unsere Füße ja immer in ein Gefängnis Tag aus und Tag einsperren, wir auch verlernt. Das heißt, das Fußgewölbe ist nicht mehr so optimal. Die Fußmuskulatur funktioniert nicht mehr so optimal. Deswegen kann ich nicht einfach sagen, ich fange mal an, jetzt nur noch barfuß zu gehen. Das können die Naturvölker. Aber die haben auch ganz andere Füße als wir. Ja, die haben ein ganz anderes Gewölbe, stabil beispielsweise. Und deswegen, wenn wir es denn tun, dann geht es nicht abrupt. Warum ist das so? Weil eben Schuhe das Fußgewölbe behindern, Schuhe behindern die Aktivität der Fußmuskulatur und noch schlimmer, wir wissen beispielsweise, dass durch die Dämpfung, die ja in die Schuhe hineingebracht worden ist, gerade in Laufschuhe, es immer zu viel größeren Instabilitäten kommt. Dämpfung ist zwar eine Dämpfung in der vertikalen Richtung, aber nach rechts und links ist sie auch weich und macht die Füße also instabil. Wenn wir draußen mal ein paar Profiläufer sehen, die laufen immer Schuhe ohne Dämpfung. Komplett, ja, mit einer ganz flachen Sohle und nur Anfänger und Anfängerinnen laufen mit Dämpfung. Und da wissen wir zum Beispiel, dass viel mehr Probleme an den allen großen Gelenken eben existieren. Wir haben noch nie so viele Achillessehnenprobleme gehabt, seitdem wir Dämpfung in den Schuhen haben, weil eben die nach rechts und links immer ausweichen. Und das gleiche gilt fürs Kniegelenk und das gleiche gilt fürs Hüftgelenk. Das Fußgewölbe ist an sich der viel bessere Puffer im Vergleich zu den passiven Strukturen, die uns so Schuhe irgendwie darbieten.
Rund 5 Millionen Deutsche leiden an Arthrose. Welches Gelenk ist davon am häufigsten betroffen?
Also grundsätzlich ist das Kniegelenk meistens, ja, weil da machen wir relativ viel mit. Aber auch hier bin ich immer noch sehr kritisch. Ich glaube, wir schauen da falsch drauf. Arthrose ist in der Tat eine Veränderung der Knorpelstruktur, eine Veränderung der Schutzfunktion des Organismus. Arthrose entsteht in der Regel in den meisten Fällen nicht durch Degeneration. Wir sagen ja immer, Degeneration durch Alterungsprozesse und deswegen haben wir Arthrose. Arthrose ist keine Alterskrankheit, liebe Leute. Arthrose ist eine Nichtbelastungsreaktion in der Regel, die daraus resultiert, dass eben der Knorpel nicht optimal versorgt ist. Knorpel muss gewaltgedrückt gezerrt werden, bevor er dann wirklich die Nährstoffe aufnehmen kann. Das heißt, es geht ja alles über Diffusion. Das heißt, nur über eine Anforderung aus dem Knorpel heraus kommen Nährstoffe quasi in seine Struktur auch hinein. Die liegen da parat, aber von alleine marschieren die da nicht rein. Die sagen nicht, hallo Knorpel, hier bin ich, ich würde gerne in dein Zuhause hinein. Nein, es muss ein Reiz erfolgen. Und das ist die Bewegung und die Belastung. Und deswegen hat Degeneration immer etwas damit zu tun, dass wir den Knorpel nicht optimal ernährt haben. Und das führt zu Arthrose. Wir haben aber ein falsches Bild in der Gesellschaft. Ja, weil wir immer meinen, wir haben zu viel darauf rumgelaufen. Ja, natürlich gibt's das im Fußball, im Handball oder wie im Spitzensport. Die sind zu viel darauf rumgelaufen. Haben überhaupt nicht darauf geachtet. Ja, in jungen Jahren. Mhm. Aber bei den meisten Menschen, wenn sich Arthrose irgendwann im späteren Alter einstellt, ist das eine Versorgungsproblematik und keine degenerative Problematik durch Alterungsprozesse.
Aber wenn der Knorpel weg ist, ist er weg.
Ja, das wird mittlerweile auch differenziert betrachtet. Es gibt natürlich bestimmte Strukturen im Körper, wo wir wissen, dass sie nur bedingte Zellteilung haben und Reparaturprozesse haben. Wir haben das ja zum Beispiel bei unseren Augen, bei unseren Ohren, bei unserem Geruchssinn. Da haben wir diese Zellteilung nicht, sodass immer wieder neue Zellen entstehen können. Den Knorpelzellen sagt man nach, dass sie sich nicht teilen. Das ist eine uralte wissenschaftliche Meinung. Ich sage bewusst uralt. Mhm. Es gibt mittlerweile neue Denkansätze. Warum soll sich eine Zelle, wo sich sonst alle teilen, eben nicht teilen? Und da ist ein bisschen was dran, aber auch nur ein bisschen. Also es wird gerade sehr intensiv die Frage gestellt, wie kriegen wir den Stoffwechsel des Knorpels optimiert, sodass auch hier eine gewisse Form, Qualität der Zellteilung weiterhin stattfindet. Also deswegen kann man nicht sagen, Knorpel ist, wenn er weg ist, ist weg. Ja, vielleicht gibt es intakte Knorpelstrukturen, es gehen ja nicht alle Knorpelzellen weg, die sogenannten Chondrozyten, so heißen die. Vielleicht können die kompensieren. Und dieses Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft worden. Und wir wissen auch noch nicht, ob da nicht auch die Stammzellen, ja, ganz wichtig, eine gewisse Möglichkeit haben. Und da gibt es einige ganz spannende Studien, die belegen können, dass Stammzellentherapie ein wunderbarer Ansatz sein könnte. Denn Stammzellen können sich zu allen verändern. Es ist wie so ein Chamäleon, ja. Die können sich zu allen möglichen Zellen umwandeln. Vielleicht hier, wenn sie aktiviert werden, dazu umbauen können, dass sie zu einer Knorpelzelle werden. Also, ich glaube, die Zukunft wird noch einiges zeigen, dass unsere alte Sichtweise, weg ist weg, gar nicht mehr so lange Gültigkeit hat.
Ja, und die Gegenwart sieht ja so aus, dass mittlerweile Ärzte Spritzen mit Hyaluronsäure anbieten. Was kann dieses Wundermittel wirklich bewirken?
Ja, es ist Schmiermittel. Mehr ist das ja nicht. Hyaluron haben wir ja überall im Körper. Und Hyaluron heißt, wie das Wort schon sagt, es bindet Wasser. Das heißt, wir versetzen den Körper wieder besser in die Lage, Wasser zu binden in einer Struktur. Und das führt unter anderem dazu, dass ich geringere Reibung habe. Wir erleben ja beispielsweise den Hyaluronverlust auch in der Haut, wenn wir älter werden, weil dann einfach die Wasserbindung unter der Haut nicht mehr so optimal funktioniert und wir bekommen die Falten. Das ist letztendlich so ein bisschen die Ursache. Kollagen ist nicht mehr so optimal reproduziert. Aber das Gleiche kann man aufs Gelenk übertragen. Wenn wir dort ausreichend Hyaluron hätten, ist eine körpereigene Substanz, dann würde ich auf jeden Fall mehr Wasser gebunden haben und dann ist die Viskosität innerhalb des Gelenkes auch eine andere und die Versorgung eine andere, weil eben über Flüssigkeit, Wasser, auch die Nährstoffe besser transportiert werden und die Reibung reduziert wird. Das heißt, ist also keine Ursache, keine kausale Therapie, sondern eine symptomatische Therapie. Die Gelenke sind morgens beispielsweise bei weitem nicht mehr so steif, wenn ich ausreichend Wasserbindung habe.
Aber Knorpel profitiert davon gar nicht.
Ich würde sagen direkt nein, aber ich gebe eben in das Gelenk flüssigkeitsbindende Strukturen hinein und Flüssigkeit, Wasser, nimmt die Nährstoffe mit in den Knorpel. Habe ich eine erhöhte Wasseransammlung in der Gelenkflüssigkeit, kann es, so die Theorie, auch zu einer besseren Versorgung des Knorpels folgen. Und das wäre dann auch ein Effekt, dass Knorpel eben eine Hyaline quasi wieder bessere Qualität entwickeln kann.
Okay, dann kommen wir nochmal wieder zu den Quickies. Schnelle Übungen für unser Knie auf sanfte Art und Weise. Wie sehen die aus?
Es ist erst einmal, dass ich das Kniegelenk kontrollieren lernen sollte. Und da mache ich beispielsweise Einbeinstand. Einbeinstand in dem Sinne, als dass ich so ein bisschen ja lerne, die Muskelmantelspannung aufzubauen, also Beuger und Strecker, Unterschenkel und Oberschenkel gleichzeitig aktiviere, Stabilität herstelle und damit Last von dem Gelenk wegnehme, weil meine Muskulatur besser arbeitet. Wir können auf das Kniegelenk einwirken über den Unterschenkel, weil auch dort Muskeln vom Unterschenkel über das Kniegelenk ziehen. Also zum Beispiel eben Dehnung der Wadenmuskulatur, ganz wichtig, um sie in die Länge zu ziehen. Das Gleiche gilt übrigens für die hintere Oberschenkelmuskulatur genauso. Dehnung der hinteren Oberschenkelmuskulatur und auch der vorderen, um Länge herzustellen, damit das Gelenk frei beweglicher wird. Denn wenn Muskulatur sie behindert, haben wir ein Problem. Heißt aber gleichzeitig auch zum Beispiel, dass wir über einen Fersenstand und Zehenstand, über das Abwechselnde dort, auch einen Reiz immer auf das Kniegelenk ausüben. Und das Gleiche gilt eben, indem ich bestimmte Übungen mache, seitliches Beinheben, frontales Seitheben, rückwärtiges Seitheben oder Beinheben, hilft sowieso auch immer allen Muskeln, die Beugung oder Streckung in den Gelenken herbeiführen, weil die großen Muskeln dort an den Gelenken helfen immer beiden Gelenken. Das heißt aber, wir ziehen über Hüft- und Kniegelenk beispielsweise.
Mal eine ganz doofe Frage.
Spüren wir es eigentlich in unseren Gelenken, wenn sich das Wetter ändert?
Ja, das ist fast normal, weil Veränderung des Luftdrucks merkt man schon. Ja, wir schlafen manchmal auch schlechter, ist schon mal das eine. Wetterfühligkeit ist klassische Luftdruckveränderung und das Gleiche ist in den Gelenken auch. Ja, Luftdruck spiegelt sich in allen Systemen einfach wieder. Schwerkrafteinfluss, Luftdruckeinfluss. Wir sind einfach Menschen der Umwelt und das spiegelt sich auch in den Gelenken wieder.
Was sind denn weitere Ursachen für Schmerzen im Fußgelenk?
Es gibt zwei Gelenke dort. Das eine macht Beugung, Streckung und das andere macht Pronation und Supination, also rechts und links. Probleme haben viele Läufer beispielsweise, die überpronieren. Überpronieren heißt, dass wenn Sie den Fuß aufsetzen, kippen Sie immer nach innen wieder weg. Da ist die Stabilität im Sprunggelenk nicht mehr gegeben. Das ist an sich die Hauptursache aller Schmerzen. Viel Gewicht auf zwei kleinen Gelenken da unten, wissen wir, kaum Muskulatur so richtig, muss viel Bindegewebe halten, viel Sehnen, Faszien, Platten, die müssen das stabilisieren. Und wenn das nicht möglich ist, haben wir ein echtes Problem. Fußgewölbe. Plattfuß, Spreizfuß, Senkfuß, große Probleme für den Bereich des Sprunggelenkes, auch Zehdeformierungen, ja, der klassische Hallux Valgus. Ich kann nicht mehr richtig abrollen. Heißt also hier, alle Veränderungen am Fuß wirken sich unmittelbar auf das Fußgewölbe und damit auf die Funktion eben der beiden Gelenke aus. Deswegen Zehenstand, Fersenstand, rechts und links abrollen, auch mal kippen nach rechts und nach links den Fuß, vielleicht mal ein Handtuch knüllen. All das kräftigt quasi all das, was der Fuß so braucht, nämlich das Fußgewölbe. Und genau deswegen bitte dehnt eure Zehen. Am Abend, wenn ihr auf der Couch liegt, nehmt ihr bitte jeden Zeh einzeln in die Hand, wie wir es mit der Hand auch schon beschrieben haben. Zieht jede Zehe bitte zum Fußrücken. Halte 20 Sekunden, sodass ihr unterhalb der Fußsohle so ein bisschen Zugreiz empfindet. Und das führt dazu, dass erstens das Fußgewölbe sich wieder entwickelt. Zweitens, dass Fußdeformitäten wie Hammerzehe und selbst der Hallux Valgus gar nicht stattfindet. Ja, und das Dritte ist, dass sogar ganz bestimmte bindegewebige Veränderungen wie ein Fersensporn oder ähnliches verschwindet. Weil auch da muss man sich ja fragen, wo kommt der her? Ein Sporn entwickelt sich ja nicht einfach so. Es ist immer eine Frage, dass hier der Stoffwechsel unterhalb der Fußsohle nicht mehr optimal funktioniert. Es kommt zu Ablagerungen. Wenn ich aber das Fußgewölbe und die Beweglichkeit aller Strukturen des Fußgelenkes und der kleinen Fußwurzelknochen wirklich auf einem hohen Niveau halte, dann taucht das gar nicht auf. Also auch hier bitte immer Prävention machen. Dehnt eure Zehen und das am besten jeden Tag, jeden einzelnen 20 bis 30 Sekunden mindestens, vielleicht sogar immer ein Minütchen.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
So, jetzt haben wir die wichtigsten Gelenke berücksichtigt und eine Menge schneller Übungen dafür kennengelernt. Aber das Kiefergelenk, das haben wir zum Beispiel noch nicht berücksichtigt. Welche schnelle Übung kannst du dafür empfehlen?
Das Grimassenschneiden hilft total und vor allen Dingen mal Vorschieben und Zurückschieben des Unterkiefers. Ganz weit nach vorne und ganz weit nach hinten, so wie ich das gerade mache, deswegen verändert sich meine Sprache auch. Und vor allen Dingen ja auch schon mal, wer das denn möchte, viel singen, möglicherweise laut singen, um eine große Artikulationen herbeizuführen, weil das trainiert immer. Das heißt also bewusst lautstark und sehr großzügig wie eine Tagesschausprecherin reden. Genau dann trainiere ich auch das Kiefergelenk.
Vielen Dank, Ingo. Das war wieder sehr aufschlussreich. In der nächsten Folge kümmern wir uns um unser Körpergewicht. Im Moment wird ja gerade wieder der BMI stark diskutiert.
Zu Recht übrigens.
Body Mass Index, genau.
Also wir werden die Entwicklung, die wir gerade machen, in der Wissenschaft auch wahrscheinlich dann diskutieren. Ich weiß ja nicht, worauf du hinaus möchtest, aber ich glaube, es ist richtig, dass wir den BMI mal in Frage stellen. Denn er sagt wirklich nur sehr wenig aus über das, was eigentlich dahinter stecken sollte, nämlich ein gesunder Körper. Und da gibt es keine Relation zum BMI oder fast keine.
Ja, es wird interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.